Das fand ich schon immer sehr faszinierend, dass man sozusagen dann fremdes Geld von der Bank für sich arbeiten lassen kann, der Mieter sozusagen die Zinsen und die Tilgung abzahlt. Und dann war der Makler auch fast schon so ein bisschen genervt davon, weil er meinte, ja, die Wohnung hat er erst gestern reingestellt. Sie sind meine allererste Besichtigung. Da wird er sicherlich nicht hier mit mir schon über den Preis sprechen.
Das heißt, du hast jetzt richtig Blut geleckt und möchtest jetzt direkt noch mehr Immobilien kaufen?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Das Eigenheim ist kein Investment. Dieser Satz stammt von unserer heutigen Gästin Camilla Sohn. Und Camilla hat selbst schon sehr früh mit 18 Jahren angefangen mit dem Investieren und sich immer mehr Wissen angelesen. Einige Jahre später hat sie dann angefangen, auf TikTok, auf Instagram und auch auf YouTube als Caminvestor kurze Videos zum Thema Finanzen und Geldanlegen zu veröffentlichen. Sie ist also quasi eine Kollegin von uns. Und Camilla investiert mittlerweile vor allem in ETFs, aber sie hat vor kurzem auch eine Immobilie gekauft. Welche wichtigen Learnings sie dabei gemacht hat und wieso sie im Eigenheim eben kein Investment sieht und welche Anlagestrategie sie sonst so verfolgt, das alles habe ich mit ihr besprochen und das hört ihr jetzt in dieser Folge. Viel Spaß!
Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbeeinspieler. Und zwar möchte ich euch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen und das ist Weltsparen. Aktuell verzeichnen wir im Tages- als auch im Festgeld hohe Zinsen. Tagesgeld eignet sich beispielsweise für den Notgroschen sinnvoll aufzubewahren und Festgeld eignet sich, um mittelfristig hohe Zinsen zu sichern. Das Angebot der Zinsplattform Weltsparen umfasst viele Angebote von Tages- und Festgeldern europäischer Banken mit einer EU-weiten Einlagensicherung. Mit einer einmaligen Registrierung habt ihr die Möglichkeit, aus einer großen Anzahl an Angeboten zu wählen und weitere abzuschließen, ohne euch erneut verifizieren zu müssen. Die Kontoeröffnung und Kontoführung sind dabei kostenlos. Speziell für Neukunden steht derzeit außerdem ein Bonus bereit. Ein Neukundenbonus von bis zu 100 Euro wartet darauf, von euch genutzt zu werden. Weitere Informationen zu den Konditionen findest du auf weltsparen.de/finanzfluss. Den Link findest du natürlich wie immer auch in den Shownotes.
Hallo Camilla, schön, dass du heute da bist.
Hi Jule, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Genau, ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast. Du bist ja gerade ein bisschen busy, bist auf Reisen gewesen. Sieht man ja auch, wenn man dich auf Instagram verfolgt, denn da bist du eben bekannt als Caminvestor. Also du veröffentlichst ja, sag ich jetzt mal, vor allem kurze Videos über Finanzen und Geldanlegen auf Instagram, auf TikTok und auch auf YouTube. Und damit hast du 2020 angefangen, wenn ich jetzt mich nicht irre. Und das war so dein Hobby neben deinem Studium. Und dann hast du dich 2 Jahre später selbstständig gemacht und hast deinen Beraterinnenjob dann an den Nagel gehängt. Was ich ja finde, schon einfach eine krasse Entscheidung ist. Fiel dir das damals leicht, diesen Schritt zu gehen?
Also leicht würde ich nicht sagen. Es hat auf jeden Fall eine gewisse Überwindung gekostet, weil ich ja auch in einem anderen Bereich studiert habe und dann natürlich auch ein sicheres Einkommen in der Beratung hatte. Habe da aber auch so in mich reingehört und mir überlegt, was macht mir denn wirklich Spaß, was ist meine Leidenschaft, womit beschäftige ich mich in meiner Freizeit. Und das war dann eben Caminvestor, weswegen ich dann mich dafür entschieden habe und es bis heute auch nicht bereue.
Das kann ich mir vorstellen, weil du bist ja auch, also hast eine wahnsinnige Community, die auch einfach aufgebaut über die Jahre. Und du sagst schon, das ist so das, was dich ja privat beschäftigt hat. Es war eben so dein Hobby. Also das macht man ja auch nicht einfach so, dass man sich entscheidet, okay, ich möchte jetzt irgendwie Finanzinhalte auf Social Media teilen. Wie hast du denn selber angefangen? Also was war so dein erster Step oder deine ersten Berührungspunkte beim Thema Finanzen?
Bei mir hat alles mit 18 angefangen, als ich das erste Finanzbuch gelesen habe und viel YouTube geschaut habe. Ja, das habe ich in meiner Freizeit gemacht. Und habe da wirklich auch erkannt, dass es ja nochmal einen anderen Weg geht als jetzt das typische Angestelltenverhältnis, sondern auch Möglichkeiten gibt, wie man sein Geld klug anlegen kann. Und ja, Stichwort passives Einkommen. Mein erstes Finanzbuch war damals mit 18 Rich Dad Poor Dad. Das werden wahrscheinlich auch sehr viele kennen. Und das hat mir den Anschub gegeben, mich mehr in das Thema einzulesen und hat mich dazu bewegt, mein Mindset zu überdenken.
Würdest du auch sagen, das ist was du auch von zu Hause mitbekommen hast? Weil ja, wir sprechen ja immer alle sehr viel über das Thema finanzielle Bildung und dass es ja eigentlich nicht früh genug damit losgehen kann, am besten in den Schulen. Aber natürlich findet das jetzt auch gerade heutzutage noch sehr, sehr viel zu Hause statt. Also ist das auch was du von deinen Eltern mitbekommen hast?
Tatsächlich gar nicht. Also um Finanzen ging es bei mir in der Kindheit überhaupt nicht. Es war eher so ein Thema, was man gemieden hat. Also ich habe mich schon auch früh damit beschäftigt, also gerade auch so als Jugendlicher, und habe dann irgendwie mal meine Eltern gefragt, wie viel verdient ihr eigentlich oder wie ist das denn jetzt eigentlich mit dem Haus, wie viel ist das wert oder wie macht man sowas? Und da habe ich jetzt auch nie eine Antwort bekommen. Also da wurde ich eher dann so ein bisschen klein geredet und gesagt, nein, also darüber sollte man und darf man nicht reden, also so die typischen negativen Glaubenssätze. Deswegen, also so von der Finanzbildung her habe ich jetzt von einem familiären Hintergrund nicht viel mitbekommen. Ja, muss aber auch dazu sagen, dass meine Eltern sehr sicherheitsbedürftig sind. Also auf der einen Seite sehr, sehr viele Versicherungen haben. Also die sind irgendwie gefühlt gegen alles abgesichert, so typisch deutsch. Und auf der anderen Seite haben sie sich aber auch schon früh Gedanken über ihre Zukunft gemacht, gerade was Finanzen angeht. Und haben da auch ein Depot für mich angelegt. Also haben sich ganz klassisch vom Bankberater beraten lassen und haben in aktive Fonds investiert, die sie mir dann mit 18 geschenkt haben. Und ja, mit 18 wusste ich da auch noch gar nicht, okay, was ist das überhaupt? Also hatte davon jetzt noch nicht so den großen Plan, bis ich mich eben eingelesen habe und mich dann auch dazu entschieden habe, alle Positionen zu verkaufen, was natürlich zum Entsetzen meiner Eltern waren. Die dachten sich auch so, was macht die da? Also kann sie das überhaupt? Hat sie überhaupt das Wissen? Haben mich dann aber natürlich machen lassen. Und jetzt konnte ich sie auch davon überzeugen, auch ihre aktiven Fonds, die sie noch vom Bankberater haben, zu verkaufen und da auch in ETFs zu investieren.
Ja, voll spannend, was du da erzählst. Also ich glaube, das kennen viele, dass da nicht unbedingt so viel ja drüber zu Hause gesprochen wurde. Bei manchen war es auch gar nicht Thema, weil vielleicht auch die eigenen Eltern sich gar nicht damit beschäftigt haben. Aber deine Eltern ja offensichtlich schon, nur haben sie jetzt eben nicht so viel darüber gesprochen. Und dass sie dir dann dieses Depot geschenkt haben, ist ja auch was bestimmt nicht alle dann zum 18. irgendwie von ihren Eltern bekommen. Was war denn dann aber für dich so der Auslöser zu sagen, okay, ich verkaufe jetzt diese ganzen aktiven Fonds? Also du hast schon gesagt, du hast dich so ein bisschen informiert. Was war dann für dich so der Punkt zu sagen, okay, nee, so möchte ich es nicht machen?
Also ich habe das Depot erstmal liegen lassen, eine gewisse Zeit, weil ich auch nichts damit anfangen konnte. Also ich wusste gar nicht so genau, was habe ich da jetzt geschenkt bekommen. Bin dann auch irgendwann zum Bankberater gegangen und der Bankberater hat mir dann weitere aktive Fonds empfohlen und einen Bausparvertrag und irgendwie bin ich dann so ein bisschen, ich habe das dann hinterfragt und dachte mir so, ja, das kann ja irgendwie nicht sein. Habe mich dann eingelesen und dann mit der Zeit ja da angefangen, auch in Einzelaktien zu investieren. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich ETFs noch gar nicht so auf dem Schirm und bin da tatsächlich mit Einzelaktien gestartet. Also meine erste Aktie war da auch Apple, habe dann viel Erfahrung mit Einzelaktien gemacht und ich habe jetzt aber mein Depot auch so weit umgeschichtet, dass ich fast alle Einzelaktien verkauft habe und da breit gestreut in den Gesamtmarkt investiere.
Und was war damals für dich dann überhaupt, also du hast schon gesagt, du hast angefangen, Bücher darüber zu lesen, aber was war denn für dich so der Grund, wirklich zu investieren? Also war das schon das Thema Rente oder war es dann wirklich so diese Faszination vom Thema passives Einkommen? Oder was hat da für dich so wirklich so den, ja, sag ich jetzt mal so, den Schub verpasst? Oder was war da dein Ziel?
Ja, das war schon auch die Faszination von passivem Einkommen und unabhängig von der eigenen Arbeitskraft passives Einkommen zu generieren. Und habe auch mit, also als ich die ersten Aktien gekauft habe, auch viel in Dividendenaktien investiert. Und das war schon immer so ein tolles Gefühl, wenn man dann in eine Einzelaktie investiert hat und eine Dividendenausschüttung bekommen hat. Also da war ich auch total drin, habe verschiedene Excel-Listen geführt. So viel Dividende habe ich in diesem Monat im Vergleich zum Vorjahr, wie viel im Quartal, wie viel dann im gesamten Jahr. Und war da schon so richtig drin, das zu tracken und ja, das auch langfristig zu maximieren.
Heißt das, du bist so ein bisschen Dividendenstrategie gefahren am Anfang oder was hat deine Kaufentscheidung so wirklich beeinflusst damals, was die Einzelaktien angeht?
Ja, ich bin schon eine Dividendenstrategie gefahren, weil ich auch fasziniert davon war, diese Dividenden zu erhalten und dann vielleicht auch irgendwann davon leben zu können.
Und genau, du hast gerade schon so ein bisschen erzählt, du bist jetzt bei ETFs gelandet. Also Core Satellite Strategie sagst du selber, dass du, aber du hast schon wieder einen Teil auch der Einzelaktien verkauft, richtig?
Genau, also ich bin ja so die letzten Monate dabei, auch immer weiter meine Aktienposition zu minimieren und möchte dahingehend auch langfristig 90% ETFs haben. Aktuell sind es vielleicht so 80% ETFs, weil je mehr ich mich in das Thema eingelesen habe, desto mehr Sinn von der Wissenschaft hat sich das für mich ergeben, dass einfach dieses prognosefreie Investieren in die gesamte Weltwirtschaft besser ist, als jetzt irgendwie Einzelaktien auszuwählen. Mhm. Ich glaube, viele glauben auch, dass sie den Markt schlagen können, aber wissenschaftlich ist es ja einfach bewiesen, dass es eher dem Zufall überlassen ist, ob dieser Markt geschlagen wird. Deswegen macht das für mich auch von der Zeit her einfach mehr Sinn, diese Zeit, die ich mit dem Depot auch beschäftigt oder die Zeit, die ich in das Depot investiert habe, zum Beispiel auch einzelne Unternehmen zu analysieren, dass diese Zeit viel besser in meinem eigenen Unternehmen Cheminvestor investiert ist. Und ja, ich glaube, viele Privatanleger überschätzen sich dahingehend auch so ein bisschen, weil ja, wenn man jetzt irgendwie Autofahrer fragt, was glaubt ihr, wie gut ihr Auto fahrt, dann werden sich wahrscheinlich auch 70% oder so überschätzen und sagen, ja, ich fahre überdurchschnittlich gut.
Ja.
Und das ist halt irgendwie das Gleiche am Aktienmarkt. Mhm. So, und dieser typische Overconfidence Bias.
Mhm. Ja, ich glaube, da hast du sehr recht. Aber wenn du noch so ein paar, also du sagst ja 90%, möchtest du irgendwie den ETF-Anteil dann haben. Was sind denn dann deine Satelliten? Also sind es immer noch Einzelaktien oder weiß nicht, setzt du da auch mal auf Krypto oder sowas?
Also es sind noch ein paar Einzelaktien. Zum Beispiel so meine erste Aktie war auch Apple damals und irgendwie will ich die nicht verkaufen, weil das für mich so einen gewissen Wert hat. Oder auch mein erster Tenbagger, den lasse ich jetzt auch erstmal noch im Depot. Andere Satelliten ist auch Krypto. Ich habe da jetzt vor drei, vier Jahren in Krypto investiert. Und das bleibt jetzt auch erstmal liegen, hat einen kleinen Anteil in meinem Depot und dann jetzt auch Immobilien seit diesem Jahr.
Genau, darauf wollte ich zu sprechen kommen, denn du bist ja eben, wie du schon gesagt hast, auf die Immobilie gekommen. Wie kam das? Also warum hast du dir überlegt, ich möchte jetzt auch wirklich, wie es ja immer so schön heißt, Betongold in meinem Portfolio haben?
Für Immobilien interessiere ich mich tatsächlich schon relativ lange. Hab da auch diverse Bücher gelesen und mir das Wissen angeeignet, hab aber nie den Schritt gewagt zu starten, einfach weil mir auch so ein bisschen das Umfeld gefehlt hat, der Austausch mit anderen, aber mich auch dieser Informationsüberfluss überfordert hat und ich einfach nicht wusste, okay, wo soll ich denn starten? Also hab mir da auch erstmal so über das Konstrukt, okay, kaufe ich das jetzt im Privatvermögen oder über ein Unternehmen, viel zu viele Gedanken gemacht, als einfach zu starten. Und ja, habe jetzt letztes Jahr ein Bootcamp gemacht, über 3 Monate, wo ich auch mit anderen zusammen das Thema bei Null gestartet habe. Und was jetzt auch eben mich dazu motiviert hat, wirklich dieses praktische Wissen anzuwenden und auch auf Besichtigungen zu gehen und da jetzt auch die erste Immobilie zu kaufen. Und das wird auf jeden Fall auch nicht meine letzte Immobilie sein. Also da möchte ich auch das Portfolio noch weiter ausbauen.
Mhm. Darauf kommen wir jetzt auch auf jeden Fall gleich nochmal zu sprechen, auf deine Erfahrung. Was mich noch interessiert ist, warum war es für dich irgendwie dann klar, wirklich eine Immobilie zu kaufen und nicht dann irgendwie über ETFs passiv in Immobilien zu investieren?
Auf der einen Seite, um das Vermögen nochmal breiter zu streuen. Also einfach da in eine andere Anlageklasse zu investieren. Und weil ich Immobilien von der Perspektive her spannend finde, dass es einfach dieser Eigenkapitalhebel, was es ja bei ETFs nicht gibt, dass man, sag mal, 10% Eigenkapital reingibt, aber eine Immobilie für 100.000, 150.000 Euro kaufen kann. Und das fand ich schon immer sehr faszinierend, dass man sozusagen dann fremdes Geld von der Bank für sich arbeiten lassen kann, der Mieter sozusagen die Zinsen und die Tilgung abzahlt. Also das fand ich schon immer sehr spannend, diese Thematik. Mhm. Und das unterscheidet sich ja auch nochmal in gewisser Weise von ETFs. weil bei ETFs ist es ja schon noch eher passiv. Also man entscheidet sich für einen ETF und investiert dann in diesen ETF und bleibt seiner Strategie treu. Und Immobilien ist dahingehend, würde ich sagen, schon auch noch mal ein bisschen aktiver. Also sei es der Kontakt zu Maklern, zu den Mietern, die Nebenkostenabrechnung. Also da muss man schon mehr aktiv werden.
Ja, ist auf jeden Fall, also sind einige Aufgaben, die dann auch nochmal dazukommen. Und natürlich auch die Immobilienauswahl und Suche und alles, was dazukommt, ist auch nochmal auf jeden Fall ein ganzer Batzen an Aufwand, sag ich mal. Und da wollte ich jetzt auch gerne mal mit dir noch genauer drüber sprechen. Denn als für dich so klar war, okay, Immobilie als Kapitalanlage, das ist was für mich, das will ich machen. Wie bist du dann vorgegangen? Also du hast jetzt dieses Bootcamp gemacht, das war sicher auch ja begleitend und war sicher auch eine große Unterstützung. Aber was hast du dir zuerst überlegt, was du für eine Immobilie kaufen willst? Oder hast du dir zuerst angeschaut, wie viel Eigenkapital dir dafür eigentlich zur Verfügung steht? Oder was war so dein Startpunkt, sage ich mal?
Also mein Startpunkt war erstmal zu schauen, in welcher Stadt möchte ich überhaupt kaufen und in welcher Lage. Habe mich da relativ schnell für Köln und Düsseldorf entschieden und habe dann natürlich geschaut, okay, wie viel Eigenkapital kann ich reinbringen und welche Immobilie kann ich mir überhaupt leisten? Und dahingehend dann auch die Suchkriterien bei den gängigen Plattformen angepasst. Also habe da geschaut, okay, so hoch darf der Kaufpreis sein der Immobilie, so groß sollten zum Beispiel die Quadratmeter sein, möchte ich eine WG vermieten oder doch eher ein Einzimmer-Apartment. Also habe da dann meine Strategie festgelegt und wirklich sehr strikt dann auch danach gesucht, nur Immobilien mir auch anzuschauen, die in dieses Muster auch passen, und bin dann so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen. Also habe dann einfach mal den ersten Besichtigungstermin ausgemacht. Und klar, am Anfang bin ich auch auf diese Besichtigung gegangen und wusste irgendwie noch so gar nicht, worauf ich achten soll. Klar hatte ich dann auch Vorlagen und habe mir voll überlegt, okay, die und die Fragen sollte ich stellen. Aber man war da doch etwas unbeholfen am Anfang. Und je mehr Besichtigungen ich dann gegangen bin, desto sicherer wurde man dann auch. Und ja, dann hat das alles seinen Lauf genommen. Also ich habe sehr viele Besichtigungen gehabt, viele Gespräche mit Maklern, und im Endeffekt habe ich auch angefangen, mein Netzwerk aufzubauen, was ich auch finde, was super wichtig ist in dem Bereich, dass man Menschen um sich rum hat, die die gleiche Einstellung und eine ähnliche Mission haben, und habe da auch super gute Erfahrungen gemacht, also gerade in dem Immobilienbereich, dass viele auch gerne ihr Wissen teilen, also dass man da auch gerne proaktiv auf andere zugehen kann. Vielleicht auch nicht unbedingt die, die am Anfang stehen, sondern die auch schon ein bisschen weiter sind, und sich da auch einfach auszutauschen und auf Stammtische zu gehen und da sein Netzwerk zu erweitern.
Ja, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Also ich glaube, wenn ich jetzt auf so eine Besichtigung gehen würde, obwohl ich mich jetzt auch schon gerade für Finanzfluss öfter mal mit dem Thema Immobilien beschäftigt habe, bin ich mir nicht sicher, ob ich alle wichtigen Fragen stellen würde, die man stellen sollte. Was waren denn so deine Learnings dann auch gerade bei diesen vielen Besichtigungen, die du jetzt dann auch gemacht hast? Wenn du mit dem mal jetzt so an die erste denkst und dann an die letzte, was hast du da an dir selber dann auch gemerkt? Welche Fragen waren für dich auf einmal total wichtig, die immer zu stellen zum Beispiel?
Also ein großes Learning auf jeden Fall, einen guten Draht auch zu dem Makler oder dem Verkäufer aufzubauen. Und generell wusste ich natürlich am Anfang nicht, welche Fragen ich stellen soll, aber man kommt mit der Zeit auch so ein bisschen rein zu fragen, okay, wann wurde das letzte Mal das Dach gemacht, wann wurde die Fassade das letzte Mal gemacht, welche Fenster sind dort, gab es Wasserprobleme? Also ja, ich hatte mir vor den ersten Besichtigungen auch eine Liste gemacht, welche Fragen ich abfragen möchte, und weiß noch, dass ich da auch mit meinem Handy stand und wirklich die Liste akribisch durchgegangen bin und der ein oder andere Makler dann auch fast schon ein bisschen genervt war, weil natürlich er für jede Besichtigung jetzt nicht unbedingt eine Dreiviertelstunde einplant. Deswegen muss man da auch so ein bisschen dann schauen, okay, welche Fragen stelle ich denn im Gespräch selber? Man kann natürlich dann auch nochmal Rückfragen stellen und sich da auch wirklich genau die Unterlagen anzuschauen der Wohnung. Es ist ja meistens so, dass man erst dann den Besichtigungstermin ausmacht und dann im Nachgang die Unterlagen zur Wohnung zugeschickt bekommt. Und ja, da habe ich dann auch mit der Zeit gelernt, worauf ich da überhaupt zu achten habe, sei es jetzt bei den WEG-Protokollen, beim Grundbuch, bei der Teilungserklärung. Das waren schon viele neue Dokumente, durch die man sich da durcharbeiten musste.
Und du hast gerade den ersten Punkt, den finde ich ganz spannend, gesagt, so einen guten Draht zum Makler oder zur Maklerin sollte man aufbauen oder versuchen, sich irgendwie zu kreieren. Wie macht man das dann am besten?
Also ich weiß noch von einem Fehler zum Beispiel, als ich bei einer Besichtigung war. Und da habe ich irgendwie schon beim ersten Gespräch angesprochen, ob denn jetzt am Preis noch was zu machen wäre. Und dann war der Makler auch fast schon so ein bisschen genervt davon, weil er meinte, ja, die Wohnung hat er erst gestern reingestellt. Sie sind meine allererste Besichtigung. Da wird er sicherlich nicht mit mir schon über den Preis sprechen. Also ja, da so ein bisschen das Feingefühl zu haben. Und das macht aber dann auch die Erfahrung.
Ja, wahrscheinlich. Da muss man sich so ein bisschen seine Taktik da auch zurechtlegen. Was hast du denn vorab für dich persönlich festgelegt? Also bevor du dann auch wirklich auf Wohnungssuche aktiv gegangen bist. Also was waren für dich so Sachen, die die Wohnung erfüllen muss? Beziehungsweise die du auch für deine Finanzierung dann festgelegt hast? Auf die kommen wir zwar gleich auch nochmal im Detail zu sprechen, aber so ein paar, sag ich mal, fixe Punkte hast du dir ja mit Sicherheit gemacht, bevor du gestartet bist.
Ja, also ich habe zum Beispiel bei der Energieeffizienzklasse darauf geachtet, dass es jetzt A, B, C oder D ist. Dann habe ich bei der Wohnungsgröße darauf geachtet, dass es größer als ja so 40 Quadratmeter ist, weil einfach da die Finanzierung bei manchen Banken auch einfacher ist. Ich habe mir überlegt, dass ich schon auch in zentralen Lagen in Köln oder Düsseldorf investieren möchte, am liebsten auch an Studenten und dann in Form von einer WG-Vermietung. Und habe dahingehend dann auch die Suchkriterien eingestellt. Muss aber auch dazu sagen, dass ich jetzt schlussendlich gar keine Wohnung über ein Portal gefunden habe, sondern auch durch einen. Und da auch gemerkt habe, es ist super wichtig, mit anderen sich auszutauschen, das Netzwerk aufzubauen und auch vielen zu erzählen, dass man eine Wohnung sucht, weil sich dann gerade solche, ich sag mal, Zufälle ergeben. Deswegen war das jetzt, meine Wohnung habe ich in Düsseldorf gekauft und das eben auch von einer Privatperson.
Genau, da kommen wir auch gleich nochmal zu deinem Kauf, sage ich mal, an sich. Was mich jetzt nochmal interessiert, vielleicht auch so ein bisschen, um das chronologisch durchzugehen. Du hast ja dann sicher auch erstmal Gedanken gemacht, wie will ich das Ganze eigentlich finanzieren? Also, dass du einen Kredit aufnehmen willst, gerade auch, weil du ja auch diesen Kapitalhebel eben auch nutzen möchtest, das war ja, glaube ich, klar. Also auch, weil du es wahrscheinlich jetzt nicht, das weiß ich jetzt nicht, aber ob du es jetzt einfach so hättest zahlen können, so eine Wohnung. Aber welche Gedanken hattest du da auch eben vorab zu dem Thema? Also wie wolltest du diese Immobilie finanzieren?
Also von Anfang an war mir klar, dass ich sie auf jeden Fall finanzieren möchte mit möglichst wenig Eigenkapital. Hab da mit vielen gesprochen und muss auch echt sagen, ich habe mich da so ein bisschen demotivieren lassen, weil ich ja auch noch nicht so lange selbstständig bin. Und als Selbstständige einen Kredit zu bekommen, ist echt nicht einfach. Ich habe von allen Seiten gehört, nein, das geht nicht, du musst erst die 2 Jahre voll haben. Sonst ist man ja noch Existenzgründer, das ist total kompliziert. Und habe mich da echt demotivieren lassen und habe das Thema dann so ein bisschen einschlafen lassen.
Ja.
Und habe auch von vielen Banken tatsächlich eine Absage bekommen, aber habe da auch echt ein großes Learning mitgenommen, dass man da dranbleiben muss. Also wenn man bei einer Bank die Absage bekommt, dann muss man zur nächsten Bank und wenn man da die Absage hat, dann darf man nicht aufgeben, sondern geht dann zur dritten Bank und so weiter.
Bei wie vielen also warst du am Ende? Weißt du das noch?
Ja, das waren schon so 4, 5 Banken.
Ja.
Also das war echt nicht so einfach. Im Endeffekt hat es jetzt aber geklappt. Also man muss da echt einfach dranbleiben. Und ja, es gibt natürlich dann zum Beispiel auch als Selbstständige dann die Möglichkeit, was ich tatsächlich auch gemacht habe, dann eine gewisse Sicherheit mit einzubringen mit einem ETF-Portfolio. Und das ist dann natürlich auf der einen Seite nochmal ein Pluspunkt. Und auf der anderen Seite kann man da auch nochmal die Zinsen ein bisschen senken.
Ja, das ist schon mal ein guter Tipp. Das wusste ich nämlich auch noch nicht. Interessant. Wie sieht denn deine Finanzierung nun aus? Also für welchen Weg hast du dich entschieden und welche Rolle hat dann natürlich auch die Immobilie dabei gespielt? Also was war dir wichtig? Was sollte diese Immobilie dir dann auch eben bringen, sag ich mal, an Bruttomietrendite und einem Cashflow?
Ja, ich bin bei einer Bank gelandet, auch hier in der Nähe von Köln. Und habe die Immobilie mit einem gewissen Anteil an Eigenkapital finanziert. Ja, das sind so 15%. Also bei der Immobilie ist es jetzt tatsächlich so, dass ich einen positiven Cashflow habe. Also dass der Mieter die Tilgung und die Zinsen entdeckt und habe da eine Bruttomietrendite von so 6,25%. Das war mir auch sehr wichtig, da einen positiven Cashflow zu haben. Da habe ich auch bei anderen Immobilien drauf geachtet. Es war tatsächlich echt nicht einfach, gerade so in den Großstädten wie Köln und Düsseldorf Immobilien zu finden, die sich da auch rentieren. Aber die Preise der Immobilien, die auf den Portalen sind, das sind ja auch nicht die finalen Preise. Ich glaube, das sind auch vielen nicht bewusst, dass es da noch einen gewissen Verhandlungsspielraum gibt.
Du hast gerade schon so ein bisschen erzählt, wie es bei den Banken, ich sag mal direkt die Mehrzahl, ablief. Wie gut lief denn am Ende dann die Bank, die dir den Kredit gegeben hat, dieser ganze Prozess ab, sage ich jetzt mal. Also, weil wir hatten mal vor gut einem Jahr mit Jessi und Johann vom Podcast Maison Journelle gesprochen. Die haben sich ein Haus bei einer Hausversteigerung gekauft und hatten dann ja ganz schöne Probleme, was die Bewältigung wirklich anging, weil es sehr, sehr lange gedauert hat und man dann ja bei so einer Versteigerung sogar Strafe zahlen muss, wenn man dann zu spät das Geld da überweist. Deswegen finde ich das immer ganz spannend. Wie lief das bei dir ab? Hattest du auch so ein paar Probleme oder ging das dann doch relativ problemlos, als du einmal eine Bank gefunden hattest?
Ja, das war schon auch etwas zäh. Also das hat sich gezogen, war wahrscheinlich auch vom Timing her zwischen den Jahren nicht das beste Timing.
Ah ja, alle im Urlaub.
Und, genau, ja. Urlaub, Weihnachten, Silvester. Und deswegen hat sich das bestimmt über 3 Monate gezogen, bis ich dann wirklich von der ersten Anfrage bis zur Unterschrift des Kreditvertrags gelandet bin. Aber mit der Bank an sich habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht und hatte jetzt auch vor 2 Wochen eine zweite Immobilie, die ich gerne kaufen wollte. Habe da dann auch mit meinem Bankberater nochmal gesprochen, habe ihm die Daten der Immobilie geschickt und habe da innerhalb von 2 Tagen ein Finanzierungsangebot bekommen, was super schnell ging. Also ich glaube, da war ich einfach zur falschen Zeit, dann am falschen Ort. Mhm. Genau, aber an sich ging das doch auch recht unkompliziert dann.
Ja, spannend. Das heißt, du hast jetzt richtig Blut geleckt und möchtest jetzt direkt noch mehr Immobilien kaufen?
Ja, auf jeden Fall. Jetzt bin ich erstmal die nächsten Wochen ein bisschen im Urlaub und möchte, wenn ich wieder da bin, auch wieder auf weitere Besichtigungen gehen. Und da setze mir auch immer Ziele für jedes Jahr. Und Ende letzten Jahres habe ich mir gesagt, ich möchte 2 bis 3 Immobilien jetzt dieses Jahr kaufen. Eine habe ich schon unterschrieben und gekauft und 2 stehen da noch an. Ja, und das möchte ich auf jeden Fall dieses Jahr auch umsetzen und das weiter ausbauen.
Mhm. Du hast mal in einem anderen Podcast auch gesagt, deswegen finde ich das auch spannend, dass du sagst, du schaust dir jetzt auch direkt schon wieder weitere Objekte an, dass Immobilien ja auch ein Klumpenrisiko seien und man sich daher keinen Fehler erlauben könne. Was waren denn so bei dir oder was waren deine Learnings, beziehungsweise was hast du auch von anderen? Ich meine, du warst ja auch im Austausch mit anderen, die sich gerade mit dem Thema beschäftigen, wo du so gemerkt hast, oh, da passieren voll schnell mal irgendwie Fehler beim Immobilienkauf.
Ja, also ich glaube, wenn man zu große Angst vor Fehlern hat, dann fängt man gar nicht an. Und es gibt ja auch viele, die sich dann, oder kann ich mich auch selbst mit identifizieren. Ich habe mich am Anfang super in das Thema eingelesen und hatte viele Informationen, aber ich habe mich einfach nicht getraut, weil ich dachte, ich habe trotzdem noch nicht alle Informationen. Ich meine, Immobilien ist auch einfach ein riesiges Thema, auch allein aus steuerlicher Sicht. Und man kann schon auch viel falsch machen, aber man muss irgendwann auch mal an den Punkt kommen und sagen, ich bin jetzt informiert, ich habe das Wissen und jetzt kann ich starten. Und grobe Fehler, natürlich sollte man vermeiden. Das lernt man ja auch und gerade auch im Austausch. Und irgendwann muss man halt einfach mal starten. Und klar, also alle Fehler kann man nicht irgendwie vorhersehen. Und aus Fehlern kann man ja auch sehr gut lernen. Und dann macht man es eben bei der nächsten Immobilie nicht. Und ich dachte mir dann auch einfach irgendwann so, das wird wahrscheinlich nicht meine beste Immobilie, gerade die erste. Aber dann wird man ja auch immer besser mit der Zeit. Und besser zu starten und dann aus Fehlern zu lernen, als nie zu starten.
Was sind da für dich so konkrete Beispiele? Du hast jetzt gerade das Thema Steuern angesprochen. Also hast du da das Gefühl, dass man das oft nicht so richtig bedenkt?
Es gibt bei Immobilien schon auch viel zu beachten, gerade zum Beispiel auch mit der Abschreibung oder mit Modernisierungen. Das ist dann irgendwie nur diese 15%-Grenze auf den Gebäudeanteil. Oder dass man nur das Gebäude abschreiben kann und nicht das Grundstück. Zum Beispiel wusste ich auch nicht, dass man erst den Kreditvertrag unterschreiben sollte und dann den Notarvertrag, einfach weil man beim Kreditvertrag noch 2 Wochen Zeit hat, zurückzutreten. Mhm. Also das sind so Feinheiten, die man auch im Austausch mit anderen lernt. Und ja, habe mir da mittlerweile auch mein Netzwerk aufgebaut. Also gehe regelmäßig zu Stammtischen oder treffe mich auch mit einer anderen, die ich auch aus dem Bootcamp kenne. Und wir tauschen uns so alle 2 Wochen aus und spornen uns da auch nochmal gegenseitig an.
Voll cool. Ja, ich glaube, das hilft total. Wenn ich überlege gerade mal so in meinem Umfeld, ich hätte jetzt nicht so viele Bekannte oder Freunde, die sich jetzt gerade eine Immobilie kaufen. Hat man, glaube ich, auch nicht unbedingt immer. Ist ja auch nicht der Traum von jedem oder der Plan von jedem. Deswegen hilft das, glaube ich, echt, sich da mit Gleichgesinnten dann irgendwie auszutauschen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass bei dir in der Community ja auch bestimmt einige dabei sind, die sich gerade irgendwie die gleichen Fragen stellen. Aber um nochmal bei dem Thema auch so Erfahrungsaustausch zu bleiben. Du hast schon gesagt, du hast dich auf die Besichtigung dann ja auch vorbereitet, bist damit Liste hin, quasi auf deinem Handy, so richtige To-Do-List, das muss ich jetzt alles abfragen. Was sind so Sachen, wo du sagen würdest, das sind so die Must-Dos, also vorab? Welche Dokumente sollte man sich immer anschauen, bevor man zu einer Besichtigung geht?
Also oft ist es so, dass man die Dokumente erst nach der Besichtigung bekommt, weil die Makler dann natürlich auch sicherstellen wollen, dass man auch ernsthaftes Interesse hat.
Ja, das stimmt.
Das heißt, man geht im Regelfall erstmal auf die Besichtigung, schaut sich die Wohnung an und bekommt dann im Nachgang die Unterlagen. Und da, bei den Unterlagen würde ich auf jeden Fall mir das Grundbuch einmal anschauen. Ich hatte es auch schon, da habe ich sogar die Unterlagen vor der Besichtigung zugeschickt bekommen. Und da war das Grundbuch aber gar nicht vollständig. Also da hat die Abteilung 3 gefehlt. Und das war auch einer meiner ersten Besichtigungen. Und ja, dann habe ich bei der Besichtigung eben dem Makler gesagt, hier, das Grundbuch wäre nicht vollständig. Und dann meinte er so, nein, das kann ja gar nicht sein. Also ich habe da alles vollständig geschickt, hat dann vor Ort nachgeschaut und tatsächlich, ja, die Abteilung 3 hat gefehlt.
Oh.
Und ja, auf solche Kleinigkeiten sollte man dann natürlich achten oder Wohnflächenberechnung, Teilungserklärung, die letzten 3 WEG-Protokolle und ja, da natürlich auch sich das akribisch alles durchlesen. Mhm. Das ist auch echt viel Zeitaufwand, gerade am Anfang, wo man noch nicht weiß, worauf man so achten soll. Aber mit der Zeit weiß man eben auch, wie die aufgebaut sind und weiß, wie man die zu lesen hat. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal so ein Grundbuch vor mir hatte, da war ich auch total überfordert und wusste gar nicht, wo was steht und was das bedeutet.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und du hast ja dann schlussendlich, hast du ja auch gerade schon verraten, die Immobilie, für die du dich jetzt entschieden hast, deine erste eigene Immobilie sozusagen, die hast du gar nicht über so eine Plattform oder so gefunden, über einen Makler, sondern über Bekannte, über einen Freund. Warum hat jetzt diese Immobilie so zu dir gesprochen? Also du hast schon gesagt, du wolltest gerne was über 40 Quadratmeter, du wolltest auch gerne eine WG vermieten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Was war dann am Ende der Faktor, dass du gesagt hast, okay, die ist es jetzt?
Weil nichts gegen die Immobilie gesprochen hat. Also es hat schon alles gepasst. Von der Wohnungsgröße her sind es jetzt so 63 Quadratmeter in einer sehr zentralen Lage in Düsseldorf, ist an 2 Studentinnen vermietet. Und ja, hat eine gute Energieeffizienzklasse, also so alle Punkte, die mir wichtig waren, es ist jetzt nichts Auffälliges in den WEG-Protokollen, hat soweit gepasst und hat eine gute Bruttomietrendite, also lohnt sich für mich. Und deswegen habe ich da dann auch tatsächlich relativ schnell zugesagt.
Und dadurch, dass du ja auch gesagt hast, dass, oder von Anfang an ja gar nicht so wirklich die Ansprüche jetzt gestellt hast, die du jetzt vielleicht auch an eine Wohnung hast, nehme ich jetzt auch einfach mal an, dass das auch gar nicht für dich ein Faktor war, dass du da später vielleicht mal selber einziehen möchtest. Warum war das für dich kein Thema, sozusagen dir ein Eigenheim oder ein zukünftiges Eigenheim damit zu kaufen?
Weil ich das Eigenheim an sich gar nicht mal als Investition sehe, sondern eher von der Sicht des Vermögensaufbaus, dass ich die Immobilie vermiete und da natürlich auch viele steuerliche Vorteile habe. Also ja, bei einem Eigenheim kann ich jetzt zum Beispiel nicht die Zinsen steuerlich geltend machen. Also und habe auch ein großes Klumpenrisiko. Also für mich ist ein Eigenheim eher eine Lifestyle-Entscheidung. Das kann gut gehen, kann aber auch nicht gut gehen. Kommt natürlich auch darauf an, wie entwickelt sich die Lage. Aber ja, deswegen, also für mich war eher der Fokus auf Vermögensaufbau und das eben in Form von einer Kapitalanlage.
Also ist das auch jetzt nichts, was du mal anstrebst, weil viele haben ja irgendwie den Wunsch, mal eigenes Haus, eigene Wohnung. Ist das was, was du dir irgendwie dann doch mal irgendwann vorstellen kannst, oder ist das was, was du echt so dann kategorisch auch ausschließt?
Also ich würde es nicht kategorisch ausschließen. Ich würde mir jetzt kein Eigenheim kaufen, um damit Vermögen aufzubauen, sondern eher, wenn ich genug Immobilien als Kapitalanlage habe, da einen guten Cashflow habe, dass ich damit zum Beispiel dann die Rate für mein Eigenheim zahlen könnte. Mhm. Aber es ist jetzt kein Ziel, wie es von vielen ist, sich ein Eigenheim zu kaufen. Wobei ich auch sagen muss, ich bin auch in einem Haus aufgewachsen. Also es ist dann gar nicht mal so typisch. Mhm. Also viele, die in einem Haus aufwachsen, sind ja dann so ein bisschen, okay, das will ich auch irgendwann. Aber bei mir ist es tatsächlich aktuell kein Ziel. Aber ich halte es mir jetzt trotzdem mal als Option offen.
Mhm. Ja, teile ich tatsächlich sehr. Bin auch in einem Haus aufgewachsen und wohne in einer Wohnung und ich wohne auch sehr gerne zur Miete. Ich finde, das hat auch noch eine Reihe anderer Vorteile auf jeden Fall. Wie nimmst du das denn so in deiner Community wahr? Weil du hast ja über deinen Immobilienkauf auch sehr, sehr viel geteilt, hast die Leute auch immer mal wieder mitgenommen auf so verschiedene Steps und du auch gerade dieses Thema Eigenheim und dass das für dich ja eben keine Investition ist, hast du ja auch schon mal auf deinem Kanal thematisiert. Spielt es auch oder wie wird das Thema so von deiner Community aufgenommen, dieses ganze Thema Immobilienkauf?
Ich glaube, Immobilien und Eigenheim ist generell ein sehr emotionales Thema. Mhm. Und von vielen ist eben der Traum, in einem Eigenheim zu leben. Und viele können es dann auch nicht unbedingt nachvollziehen, wenn ich sage, okay, ich würde mir jetzt kein Eigenheim zum Vermögensaufbau kaufen. Deswegen ist es schon ein Thema, was an sich sehr kontrovers ist und da natürlich auch viele negative Kommentare auch kommen, gerade dann irgendwie von Eigenheimbesitzern, die sich da so ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen. Ja. Aber ich sage ja auch immer, also ich bin ja auch nicht gegen das Eigenheim, ne? Also ich sage ja auch, es kann, aber es muss halt nicht. Und deswegen, ja, habe ich da auch so ein bisschen meine Community mitgenommen auf dem Weg sozusagen zur ersten Immobilie und werde jetzt auch in den nächsten Tagen ein Video veröffentlichen, wo dann auch wirklich nochmal mehr Insights kommen zu dem Kauf. Ich habe das die letzte Zeit angeteasert, dass ich auf die erste Besichtigung gegangen bin und welche Unterlagen ich mir anschaue und werde dann jetzt auch bald meine Community dabei mitnehmen, für welche Immobilie ich mich entschieden habe, weil ich da eben auch gemerkt habe, dass es ein Thema ist, das doch auch viele interessiert.
Mhm. Genau, und wer von euch, die jetzt hier gerade zuhören, sehen möchte, für was Camilla sich da entschieden hat und überhaupt mal sehen möchte, was sie so macht, falls ihr sie noch nicht kennt vor allem, dann schaut gerne mal in die Shownotes, da findet ihr ihren Kanal verlinkt und auch ihre Website, denn du bist eben nicht nur auf Instagram, sondern dich findet man eben ja auch auf TikTok und auf YouTube. Und auf deiner Website findet man auch noch einige Inhalte. Also falls ihr euch einfach mal anschauen wollt, was Camilla so macht, dann schaut da gerne mal vorbei. Und ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch und die ganzen Insights und Infos und die Erfahrungen, die du ja auch geteilt hast. Ich glaube, das ist immer mega wertvoll.
Vielen Dank. Tschüss.
Das war's schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie war interessant für dich und du konntest vielleicht sogar etwas Neues mitnehmen. Wir freuen uns sehr, wenn du die Folge mit deinen Freundinnen, Kollegen und Bekannten teilst. Bewerte den Podcast auch gern bei Apple Podcast oder auf Spotify. Und natürlich freuen wir uns, wenn du Finanzfluss hier und auf unseren anderen Kanälen folgst. Die Links dorthin und alle wichtigen Verweise aus dieser Folge findest du in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.